Einen wunderschönen, gruseligen Donnerstagabend. Willkommen zu Beide Seiten live an diesem 31. Oktober.
Ja, und weil heute Halloween ist und weil unsere Sendung eine News-Show ist, gibt es da natürlich auch eine kurze Erklärung dazu. Also das Wort Halloween kommt von All Hallows Eve, also dem Abend vor Allerheiligen.
Ja, und die Kelten, die glaubten außerdem, dass es an diesem Tag Kontakte in das Reich der Toten geben kann. Aber Halloween wird in den USA deutlich größer gefeiert als bei uns in Österreich. Und das bestätigt auch unsere Puls24-Frage des Tages.
Ja, und zwar sehr eindeutig. Die Mehrheit sagt da nämlich mit 61%, Halloween nicht mit uns, das ist kein österreichischer Brauch. 24% hingegen finden Halloween ganz toll. 15% sagen, wehe, es läutet jemand an meiner Tür. Zu dieser Gruppe würde dann übrigens auch ich mich zählen.
Wirklich? Gar kein Halloween?
Anklopfen und anläuten kann man schon, es gibt halt keine Süßigkeiten. Aber ich habe mich heute trotzdem verkleidet, sehr gruselig, als Nachrichtensprecher.
Naja, okay, da ist definitiv noch Verbesserungsbedarf übrig. Allerdings, ich bin ein großer Halloween-Fan, bei mir ist schon alles vorbereitet und Süßigkeiten gibt es jedenfalls auch. Hätten wir das auch besprochen.
Kommen wir damit zu möglicherweise etwas wichtigeren Themen und unter anderem zu Viktor Orban, dem ungarischen Premierminister, der innerhalb der EU bei vielen als echtes Schreckgespenst gilt.
Ja, Demokratiefeindlichkeit, EU-Feindlichkeit und auch Russland-Liebhaber, das sind nur drei Dinge, die ihm immer wieder vorgeworfen werden.
Ja, und ausgerechnet diesem Viktor Orban wird heute im Parlament von der blauen Fraktion, von der FPÖ, der rote Teppich ausgerollt.
Der äußerst umstrittene ungarische Premierminister Viktor Orban ist heute zu Gast im österreichischen Parlament, wo er von FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfangen wird. Für die einen ist das eine Frage der Höflichkeit, für die anderen ist es eine Provokation. Im Parlament trifft Orban jedenfalls auch mit FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zusammen. Vertreterinnen und Vertreter aller anderen Parteien wollen mit dem Besuch zumindest offiziell nichts zu tun haben.
Ja, das und alle weiteren wichtigen Themen besprechen wir jetzt in unserer Rubrik Beide Seiten live.
Ja, und dazu bei uns im Studio Alina Nahler und Manfred Schmidt, beide aus unserer Puls24-Redaktion. Und wir werden Ihnen jetzt die Für und Wider zu den intensiv diskutierten Themen des Tages geben.
Und da kommen wir natürlich an einem Thema nicht vorbei, und zwar dem Equal Pay Day. Der fällt heuer auf den morgigen 1. November und soll darauf aufmerksam machen, dass Frauen in Österreich bei gleichem Job und gleichem Arbeitsumfang und Aufwand noch immer weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.
Ja, de facto arbeiten sie also ab morgen bis Ende des Jahres tatsächlich gratis. So viel verdienen sie weniger als Männer. Und als Schlüssel zur Problemlösung fällt immer wieder das Wort Lohntransparenz. Und da starten wir gleich bei dir, Alina, denn was bedeutet das eigentlich und was kann es jetzt in puncto mehr Gleichberechtigung auch bewirken?
Zuerst muss man sagen, der Unterschied ist wirklich eklatant. Ich habe mir da heute Zahlen dazu angesehen. Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen von Männern, wir haben dazu auch eine Grafik, beträgt 59.300 Euro und das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen von Frauen 49.400 Euro. Das heißt, Frauen verdienen um 10.000 Euro weniger als Männer. Das sind übrigens Berechnungen der Arbeiterkammer Oberösterreich auf Basis von Statistik Austria-Daten. Das heißt, dieser Nachteil, den Frauen in Österreich haben, liegt bei 16,6%. Es wird aber noch besser bzw. schlechter. Auch dazu gibt es eine Grafik. Wenn man Österreich in der EU vergleicht, dann liegen sie fast ganz hinten. Das sind jetzt zwar Zahlen von 2022, das ist die letzte Statistik, die es dazu gibt. Es hat sich aber nicht so viel geändert. Der EU-Durchschnitt lag 2022 bei 12,7% und Luxemburg ist das einzige Land in Europa, in dem Frauen mehr verdienen als Männer. Jetzt ist die Frage, wie kann man das beheben? Und die Antwort ist Lohntransparenz. Es muss offengelegt werden, wer wie viel verdient. Das fordern auch in Österreich einige, zum Beispiel der Städtebund, die SPÖ, der Frauenring und die Arbeiterkammer. Dass Löhne offengelegt werden, wurde sogar schon beschlossen in der EU. Und zwar gibt es jetzt eine neue Richtlinie, die besagt, dass bis 2026 die Einkommensberichte für Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen offengelegt werden. Davon sind wir in Österreich weit entfernt. Das würde aber einiges bringen, denn dann könnten sich die Frauen, die weniger verdienen, mit den Männern vergleichen. Die Arbeiterkammer geht da sogar noch weiter. Die sagt nämlich, dieses Gesetz soll sogar für Unternehmen mit 25 oder mehr Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gelten. Und das könnte helfen, dass die Löhne irgendwann angeglichen werden.
Transparenz schön und gut, sagt die eine Seite. Ganz so einfach ist es dann aber auch wieder nicht, sagt die andere Seite. Manfred.
So ist es. Kritik kommt vor allem von der Arbeitgeberseite, unter anderem Wirtschaftskammer, die sagt, diese Lohntransparenz, vor allem wenn das Betriebe treffen würde unter 100 Mitarbeitern, dann wäre das ein enormer bürokratischer Aufwand und deshalb ist man da dagegen. Das wäre ein sogenanntes Goldplating, also ein Übererfüllen von irgendwelchen Richtlinien. Da sträubt man sich dagegen und ein Argument, das niemand wirklich aussprechen mag, ist, dass wenn eine Transparenz da ist, dann könnte das auch zu höheren Löhnen führen und das mögen Arbeitgeber im Normalfall nicht, weil wenn man sich dann vergleichen kann und sieht, der neben mir, der arbeitet dasselbe wie ich, dann möchte ich auch dasselbe haben, dann sorgt das natürlich für höhere Löhne oder könnte für höhere Löhne in Unternehmen sorgen und das kann oder will sich dann ein Unternehmen vielleicht auch nicht mehr leisten. Ein Ausweg, den die Arbeitgeberseite oder die Wirtschaftsseite da sucht, ist, dass man das Ganze irgendwie positiver framed und sagt, wir machen dafür was bei der Kinderbetreuung, damit die Teilzeitfrage geklärt werden kann. Die ÖVP hat das immer wieder versprochen, unter anderem auch im Wahlkampf. Bundeskanzler Karl Nehammer hat das immer wieder gesagt und da habe ich auch einen kurzen Sager von ihm mitgenommen.
Wir legen weiterhin einen starken Fokus auf die Kinderbetreuung und da investieren wir auch so, dass es nachhaltig ist und wichtig und richtig ist, für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Kindergartenausbau zu investieren. Konkret geht es um 4,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030.
Ja, eine ähnliche Kerbe, die schlägt auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die verknüpft das aber mit diesem NEOS-Begriff Freiheit. Dann hat man mehr Möglichkeiten, wenn die Kinderbetreuung besser ist. Da habe ich auch einen kurzen Sager mitgenommen.
Der Ausbau von Kinderbetreuung hochqualitativ, mit einem, am besten, wenn es nach uns geht, mit einem Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr, ist eine ganz massive Maßnahme, um erstens einmal die Freiheit zu stärken und andererseits damit natürlich auch Frauen es zu ermöglichen, einem Job nachzugehen, vielleicht sogar einen Vollzeitjob.
Ja, bei den NEOS selbst gibt es auch eine Gender Pay Gap, die haben das sich ausheben lassen, allerdings liegt der nur bei knapp 3%.
Nichtsdestotrotz, es gibt diesen Gender Pay Gap und was man auch dazu sagen muss, Teilzeit natürlich ein großes Thema dabei, aber auch wenn man die Frauen miteinander vergleicht, beziehungsweise die Frauen mit den Männern vergleicht, die Vollzeit arbeiten gehen, also nicht in Teilzeit sind, steigen die Frauen tatsächlich auch schlechter aus als die Männer. Also gleiche Arbeitszeit und auch gleiche Leistung.
Gut, also wir fassen zusammen, die eine Seite, vor allem die Arbeitgeberseite, sagt, na, es könnte zu höheren Löhnen, zu höheren Lohnforderungen auch kommen, wenn jeder weiß, was der andere verdient und sich da vielleicht benachteiligt fühlt. Die andere Seite sagt, naja, Transparenz muss es geben, damit hier einfach auch die Löhne angeglichen werden und Frauen am Ende fair und gerecht genauso entlohnt werden wie Männer für die gleiche Arbeit. Wir kommen damit zum nächsten Thema und sprechen über die Sondierungsgespräche, die derzeit stattfinden und ja, ob beim Thema Sicherheit, Soziales oder Klimaschutz, ÖVP und SPÖ liegen da mit ihren Forderungen, mit den Programmen, mit ihren Wünschen teilweise meilenweit auseinander. Sie wollen es aber trotzdem miteinander versuchen.
So ist es. Und am Montag werden die Sondierungsgespräche da auch fortgesetzt. Und ein großer Brocken, den die beiden Parteien klären werden müssen, ist ihre unterschiedliche Auffassung von Wirtschaftspolitik. Und Manfred, da ist auch die erste Frage gleich an dich. Was ist denn der SPÖ bei dem Thema besonders wichtig?
Ja, die SPÖ sagt, mehr Staat, weniger privat, um es zusammenzufassen. Alles auf Kosten der Superreichen, also Vermögensteuern, Erbschaftssteuern werden da gefordert. Die internen Pläne, die Andreas Babler hatte nach einer 32-Stunden-Woche, die hat er aber doch wieder ein bisschen zurücknehmen müssen. Er spricht jetzt nur mehr von einer 4-Tage-Woche. Und Andreas Babler, der war letztes Jahr noch sehr angriffig. Heuer, beim 1. Mai, habe ich auch was mitgenommen. Da ist er auch noch angriffig, aber das klingt schon alles ein bisschen anders. Vielleicht ein bisschen die Ohren zu halten, es könnte laut werden.
Es ist kein Skandal, dass wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, jetzt mit einer politischen Stimme. Es ist ein Skandal, dass wir 50 Jahre nicht darüber gesprochen haben, dass wir nicht beteiligt worden sind.
Ja genau, er spricht an, da muss sich was ändern, ist aber jetzt nicht mehr so konkret und so mutig wie vergangenes Jahr noch. Er will auch die Steuern auf Arbeit senken. Alle, die ein Jahr arbeitslos waren, die sollen eine Beschäftigungsgarantie bekommen. Und da würde sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Er sagt aber, er ist der Einzige mit einem wirklichen Konzept, woher das Geld kommt.
Die ÖVP hingegen sagt ja oft, die SPÖ hat keine Ahnung von Wirtschaften, hat da ganz andere Vorstellungen. Wie sind da die Positionen der Volkspartei?
Das dürfte ziemlich spannend werden bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Die ÖVP sieht das nämlich konträr, würde ich sagen. Was sie wollen, ist Unternehmen und den oberen Mittelstand entlasten und den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiver machen. Das ist erstmal gewöhnlich für eine bürgerlich-konservative Partei. Karl Nehammer hat das bei einer Pressekonferenz im Sommer zusammengefasst. Vielleicht hören wir uns das kurz an.
Wer arbeitet, soll durch spürbare Entlastung mehr Einkommen und mehr Freiheiten haben. Zweitens muss der Unterschied zwischen Einkommen aus Arbeit und Nichtarbeit deutlich wachsen. Und vor allem die breite Mitte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die breite Mitte der Gesellschaft deutlich entlastet werden. Drittens sollen jene, die bereit sind und die Möglichkeit haben, mehr zu tun, auch klar mehr davon haben.
So, das klingt jetzt erstmal nach Stehsätzen. Was heißt das konkret? Ich habe mir heute nochmal das Wahlprogramm der ÖVP angesehen. Die ÖVP möchte den Sozialstaat erhalten, das sagen sie auch immer wieder, aber sie möchten jene belohnen, die arbeiten und jene abstrafen, die weniger arbeiten oder sich auch im Sozialstaat in der Hängematte ausruhen, auch wenn sie das nicht so sagen. Ganz konkret steht eben in diesem Wahlprogramm, und das sagen sie auch immer wieder, es soll einen Vollzeitbonus geben. All jene Leute, die 40 Stunden arbeiten gehen, sollen 1.000 Euro im Jahr bekommen. Und Überstunden sollen zur Gänze steuerfrei werden. Und da hat auch Harald Mahrer, der Präsident der Wirtschaftskammer in Österreich, etwas dazu gesagt, was ganz spannend ist. Hören wir uns das kurz an.
Überstunden gänzlich steuer- und abgabenfrei zu stellen, finde ich einen sehr, sehr intelligenten Ansatz. Wir haben das bei den Jungen ausgetestet, die ja immer wieder gescholten werden, dass sie so leistungsfeindlich sind. 76% der 16- bis 30-Jährigen sagen, sie sind bereit, deutlich mehr Überstunden zu machen, wenn ihnen deutlich mehr netto vom Brutto bleibt.
Überstunden sollen sich lohnen, so die Ansage der ÖVP. Und was in ihrem Wirtschaftsprogramm auch noch enthalten ist, ist, dass Menschen, die eigentlich schon das Pensionsantrittsalter erhalten haben, weiterarbeiten können. Und wenn sie das tun, dann sollen sie dafür belohnt werden. Wie das funktioniert, auch das erklärt Harald Mahrer.
Menschen, die das Regelpensionsalter erreicht haben und sagen, ich möchte gern weiterarbeiten, auf Stundenbasis, einen halben Tag oder vielleicht sogar eine Zeit lang vollzeitig, denen wirklich mit einer deutlichen Erleichterung im Steuer- und Abgabensystem. Unser Modell wäre nämlich dort gänzlich die Steuern und Abgaben zu streichen.
Ja, also das möchte die ÖVP und das passt nicht wirklich zu dem, was die SPÖ möchte. Also dürfen wir gespannt sein, worauf sie sich einigen, wenn sie sich einigen.
Ja, wo sich SPÖ und ÖVP aber schon einig sind, ist, dass bei den Pensionen generell eher nichts passieren soll. Das ist ein riesiger Brocken, aber das will auch niemand angreifen. Das sind große Wählergruppen für beide Parteien. Also da haben beide SPÖ und ÖVP viele Ideen, wie man da sonst ein bisschen herumdoktert, aber so eine große Pensionsreform, die von anderen Parteien gefordert wird, die wird es mit den beiden Parteien nicht geben und das könnte was Verbindendes sein für ÖVP, SPÖ.
Das stimmt, das möchte die ÖVP auch nicht. Die ÖVP will aber auch was anderes nicht und das sind Vermögenssteuern und da könnten sie sich ordentlich in die Haare kriegen. Das Problem bei diesem Wirtschaftsprogramm der ÖVP ist allerdings, wie das alles finanziert werden soll. Also Erbschaftssteuer ausgeschlossen, das haben sie ganz klar gesagt, Vermögenssteuer auch. Jetzt ist die Frage, wie zahlt man das? Kostet ja doch alles relativ viel Geld. Und da möchte die ÖVP bei den Förderungen einsparen. Die waren tatsächlich relativ hoch in der Vergangenheit. 2022 waren das 3,3 Milliarden Euro, die in unterschiedliche Fördertöpfe reingeflossen sind. Das sind 7,5% der heimischen Wirtschaftsleistung. Ob es damit getan ist und ob das tatsächlich möglich sein wird, fraglich.
Das heftet sich auch Andreas Babler ein bisschen auf die Schultern, dass er eigentlich der Einzige ist, sagt er zumindest mit einem Konzept, wie das Ganze finanziert werden soll, was man vorhat, weil beide wollen Steuern senken auf der einen Seite, die SPÖ, die will neue Steuern haben, aber Lohnnebenkosten, da wollen beide ordentlich reingehen, damit der Standort attraktiv bleibt. Andreas Babler sagt auch Standort stärken, also da ist er jetzt, glaube ich, nicht so weit weg von der ÖVP, aber Babler sagt, wir haben zumindest was auf dem Tisch gelegt, wo man sieht, okay, da kommt das Geld her für unsere ganzen Vorhaben. Also da geht es um mehrere Milliarden Euro, also durch die Rücknahme der Köstsenkung 7,75 Milliarden Euro gemeinsam mit Millionärs- und Erbschaftssteuer. Also da kommt das Geld her. Was die ÖVP sagt, ist, das kommt alles durch die Wirtschaft wieder rein. Also das ist ein bisschen so perpetuum mobile. Da sagt Babler, wir haben zumindest einen Plan.
Also die Wirtschaft auf jeden Fall ein zentrales Thema bei den Koalitionsgesprächen jetzt zwischen ÖVP und SPÖ und die zentrale Frage, wer soll das bezahlen? Übrigens gerne Hinweis über die Vermögensteuer, über die Reichensteuer werden wir uns heute auch unterhalten mit dem Unternehmer Stefan Zöchling und mit Barbara Blaha vom gewerkschaftsnahen Momentum-Institut.
In der zweiten Hälfte unserer Sendung dann unser Duell. Aber wir haben jetzt noch ein anderes Thema für Sie vorbereitet. Zu Beginn der Sendung haben wir schon kurz über ihn gesprochen, Viktor Orban. Der höchst umstrittene ungarische Premier, der ist heute nämlich zu Gast im Parlament und die FPÖ, die rollt ihm demonstrativ den roten Teppich aus.
Und das empfinden viele als problematisch. Sie sehen in Orban eine Gefahr für die Demokratie und für die Europäische Union. Wir beleuchten natürlich auch hier beide Seiten. Alina, warum gibt es denn da so viele Vorbehalte gegen Orban? Ist der wirklich so gefährlich auch als Staatschef?
Man kann von einer Seite argumentieren, ja. Zuerst, wer ist Viktor Orban überhaupt? Er ist der Ministerpräsident von Ungarn und das jetzt schon seit 14 Jahren. Und in diesen 14 Jahren hat sich in Ungarn einiges verändert. Man kann schon sagen, Viktor Orban missachtet die Demokratie und hat autoritäre Tendenzen. Ein paar Beispiele. Er greift in die Medienfreiheit ein. Er schwächt die Justiz. Er soll angeblich Wahlen manipuliert haben. Er ist fremdenfeindlich und EU-skeptisch. Er schränkt Minderheitsrechte ein, vor allem jene der LGBTQ-Community, vor allem in Ungarn. Es soll korrupte Netzwerke geben, auch in Ungarn. Also gefährlich, ja, zumindest für die Menschen in dem Land, in Ungarn. Und jetzt gibt es aber noch etwas anderes. Und zwar hat Viktor Orban bzw. Ungarn in der zweiten Hälfte 2024 die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, also soll die EU repräsentieren und ist da etwas auf Alleingang gegangen. Er nennt das Friedensmission und unter diesem Titel hat er zum Beispiel Wladimir Putin in Moskau getroffen oder den chinesischen Staatschef in Peking. Das wirft kein gutes Bild auf die EU, denn er tut so, als würde er für die EU agieren, die distanziert sich aber wiederum davon und solche Alleingänge können schon gefährlich sein, auch sicherheitspolitisch.
Ja, die andere Seite, die sieht das alles, aber sagt, das ist alles nicht so schlimm. Also Ungarn ist jetzt kein autoritärer Staat geworden. Orban zimmert sich da so ein bisschen sein Land zurecht, damit er immer wieder seine Mehrheiten bekommt. Aber es gibt Umfragen, die Ungarn sind mit einer doch deutlichen Mehrheit proeuropäisch. Also da gibt es auch kein Wackeln, dass da jetzt Austritt Ungarns aus der EU irgendwie drohen könnte, ein Huxit habe ich schon nur gelesen, könnte man das nennen. Aber da gibt es schon, man sieht, dass Orban jetzt nicht der edle Ritter, der europäische Ritter auf dem weißen Pferd ist, sondern er geht da anders vor, aber hat da seine Fürsprecher, unter anderem auch in der FPÖ, wo er auf EU-Ebene gemeinsam in einer Fraktion sitzt Der frühere FPÖ-Chef, frühere Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer, der gestern ja bei euch im Studio war, der hat das auch verteidigt, dass der neue Nationalpräsident von der FPÖ, Herr Rosenkranz, ihn in Wien empfangen hat. Hören wir da auch kurz rein.
Viktor Orban ist der Ministerpräsident eines Mitgliedslandes der Europäischen Union. Viktor Orban wurde empfangen von fast jedem Staatschef in der Europäischen Union. Er wurde von Nehammer empfangen, er wurde von allen empfangen. Also das jetzt zum großen Skandal aufzuputschen, das halte ich übertrieben.
Ja, Orban ist jetzt nicht zum ersten Mal in Wien gewesen. Er war immer wieder da, auch auf Einladung von Karl Nehammer. Und wenn ich mich zurückerinnere, Wahlkampf 2017, kurz gegen Strache, da gab es auf öffentlicher Bühne einen Wettstreit, wer jetzt besser mit Orban kann. Da gab es das Angebot, du kannst von mir die Handynummer vom Orban haben. Nein, du kannst von mir Orban die Handynummer haben. Also da gab es auch so einen Wettstreit, wer ist jetzt näher dran an Orban. Und ohne Ungarn wäre auch Österreich, was die ganze Migrationsgeschichte betrifft, deutlich schlechter aufgestellt. Österreich rühmt sich immer, bei uns gibt es jetzt viel weniger Grenzübertritte, aber die Menschen sind über Ungarn nach Österreich gekommen und Österreich profitiert davon, dass Viktor Orban mit harter Hand gegen Flüchtlinge vorgeht.
Du hast gesagt, Orban ist nicht EU-feindlich. Heute hat man andere Bilder gesehen, beziehungsweise könnte das anders interpretieren. Nicht nur Walter Rosenkranz war heute bei diesem Treffen dabei, sondern eine ganze FPÖ-Delegation. Parteichef Herbert Kickl, Generalsekretär Christian Hafenecker, Harald Wilimski, der aus der EU, also aus Brüssel extra angereist ist, er ist ja EU-Parlamentsabgeordneter, und die Abgeordnete Susanne Fürst. Und was auch sehr beachtlich ist, vor dem Hohen Haus wurde die Europafahne abgehängt. Also es gab die österreichische und die ungarische Flagge und darüber haben sich vor allem die Grünen empört. Werner Kogler hat dazu heute Folgendes gesagt.
Das ist mal ein Putin-Freund und ein Europa-Feind. Es ist ein Putin-Verehrer und Europa-Zerstörer. Man muss es wirklich ganz klar benennen. Dieses Symbol und dieses Signal, das ist fatal.
Also auch quasi, dass hier dieses Argument vorgeschoben worden wäre von Seiten der FPÖ. Man hätte keine andere Option gehabt. Es wäre unhöflich gewesen, wenn eben Orban sagt, ich komme jetzt vorbei, passt das. Wenn man dann quasi doch eine viel größere Begrüßung hier auch vollzieht als eigentlich notwendig?
Das hat die FPÖ so argumentiert, beziehungsweise Walter Rosenkranz letzte Woche in einem Interview gesagt, aber das übersteigte das Ausmaß von Höflichkeit. Und man könnte von dieser Seite auch argumentieren, warum hat er nur die FPÖ getroffen und nicht zum Beispiel den aktuellen Bundeskanzler Karl Nehammer. Wer sich dazu auch empört hat, ist Sigrid Maurer, das ist die Clubobfrau der Grünen im Parlamentsclub. Auch das können wir uns kurz anhören.
Es beweist, dass die Freiheitliche Partei ihre rechtsextremen Fantasien auch in die Tat umsetzt, sobald sie die Macht dazu bekommt. Und diese Alarmglocken, sie schrillen laut, überhören wir sie nicht. Und lassen wir uns auch nicht von den bemüht gemäßigten Worten täuschen, die Walter Rosenkranz zumindest in seiner Antrittsrede anklingen hat lassen. Seine Taten sprechen eine völlig andere Sprache.
Ich bin auch gespannt, wo jetzt diese EU-Flagge gelandet ist. Ich hoffe, sie taucht wieder irgendwo auf. Aber es ist natürlich, dass die Grünen da Orban und auch Rosenkranz kritisieren, passt natürlich auch ins grüne Playbook hinein. Sie haben schon bei der Wahl von Walter Rosenkranz zum Präsidenten des Nationalrats gesagt, wir werden ihn sicher nicht wählen und bleiben dann natürlich auch auf ihrer Linie und sagen, der Mann ist unmöglich und die FPÖ ist es auch.
Also, die eine Seite sagt, Viktor Orban, alles halb so tragisch, einfach nur ein weiterer Regierungschef, der in Österreich empfangen wird, so wie sich das gehört. Die andere Seite sagt, das ist eben nicht einfach nur irgendein Regierungschef, sondern es gibt da durchaus eben auch Gefährdungspotenzial für die EU und so weiter und so fort. Vielen Dank, Alina Nahler, vielen Dank, Manfred Schmidt, für das Beleuchten beider Seiten.
Und jetzt direkt bei uns im Studio ist der Vizekanzler Werner Kogler. Wir haben dieses Interview allerdings aus Zeitgründen bereits schon voraufgezeichnet.
Herzlich willkommen im Studio erstmal, Herr Kogler. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Wir starten mit dem Aufregerthema Nummer 1. Viktor Orban im Parlament heute zu Gast. Und wir hatten gestern Norbert Hofer von der FPÖ hier bei uns im Studio. Der hat Folgendes gesagt, er versteht die Aufregung nämlich nicht. Er sagt, Viktor Orban ist Ministerpräsident eines Landes der Europäischen Union. Viktor Orban wurde fast von jedem Staatschef und auch von Nehammer empfangen. Die Frage an Sie, was ist so schlimm daran, wenn der österreichische Nationalratspräsident eben einen demokratisch gewählten Premierminister wählt, zumal sich der offenbar selbst eingeladen hat? Also hätte Rosenkranz sagen sollen, sorry, du nicht?
Naja, erstens mal, ja, was Norbert Hofer hier gesagt hat, da ist er nicht zu widersprechen, weil er zählt Fakten auf. Ja, könnte man sagen. Zweitens, die Aufregung muss man ja nicht als solche bezeichnen oder Stellungnahmen als solche beschreiben, was aber schon auffällig ist, und darum geht es einigen Fraktionen im österreichischen Parlament und allen voran den Grünen, ich glaube, wir sind hier doch die deutlichsten, nämlich, dass ausgerechnet jetzt der erste Gast des ohnehin erst eine Woche im Amt befindlichen blauen Präsidenten Rosenkranz Viktor Orban ist. Und jetzt wurde ja wahrscheinlich eh schon zitiert, aber das Hauptproblem, finde ich, ist, dass das europäisch nicht besonders schlau ist oder tragfähig ist. Orban hat sich halt gerade in den letzten Wochen und Monaten immer mehr in Kniefall vor Putin geübt und sich immer mehr in Europa zerstörerischen Äußerungen geübt. Unser gemeinsames Europa ist sie aber nicht zu schade und zu blöd, die Milliarden, auch wieder unsere, die Union zu nehmen, um seine Oligarchenfreunde durchzufüttern. Also da kommt schon ganz schön viel Wäsche in die Trommel und das muss man schon beschreiben.
Dennoch, und das ist ja auch die Frage damit, der hat sich offenbar selbst eingeladen. Also es war nicht Rosenkranz, der gesagt hat, bitte komm zu uns nach Österreich ins Parlament. Also was hätte Rosenkranz
anders gemacht? Ja, gut, es ist jetzt schon fast eine lustige Frage, aber es ist ein bisschen ernster. Nur ehrlicherweise, es war ja auch, denke ich, ein Arbeitsbesuch und kein Staatsbesuch, hängt ja auch mit zusammen. Aber wenn ein rechtes Blatt, was ja so passiert ist, zu einer Diskussion einlädt. Ja, ich bin eh für Diskussion, soll man sich anhören und alles, aber nur weil man von einem rechten Plattl eingeladen wird, könnte ja wer anderes sein, kann ja nur die Selbsteinladung ins Parlament aussprechen. An der Stelle hätte schon einen mutigeren Parlamentspräsidenten gebraucht. Aber jetzt aus Sicht der FPÖ, und das ist ja das Schwierige jetzt am neuen Präsidenten, Rosenkranz, passt das ja ins Bild. Also man kann ihnen parteipolitisch keinen Vorwurf machen, weil sie sind ja herzerfrischend offen. Orban ist ein Vorbild, aber und viele sehen das halt als schwer problematisch, wie ich meine, zu Recht. Nur, er ist jetzt Parlamentspräsident und könnte schon diplomatischer vorgehen und das irgendwie so anlegen, dass er sagt, komm mal das mal oder was, warum nicht, nur weil er gerade da ist. Also so kann es ja nicht sein.
Premierminister zu Gast ist in Österreich.
Trotzdem, kann man nicht sagen, es wäre ein vom politischen Signal, bin ich völlig überzeugt, wesentlich eleganter und richtiger gewesen, einen Schweizer Kollegen als erstes zu empfangen oder von mir aus den Bundesdeutschen. Aber mit Orban ist einfach Putin verbunden und zwar immer wüster. Und die Beschimpfungen und die Zerstörungswut auf die Europäische Union wird auch immer wüster. Und das halte ich echt für ein Problem.
Aber das heißt, ein grüner Nationalratspräsident hätte Orban nicht empfangen, auch wenn er gesagt hätte, ich bin da und ich würde gerne zu euch ins Parlament kommen.
Ich kann ihn nicht nur prognostizieren, wahrscheinlich schon. Allerdings hätte ja diplomatische Lösung so ausschauen können. Wäre vielleicht einer von alle verstanden, bin dafür, dass man wirklich mit allen spricht, auch mit Orban. Das habe ich ja heute schon gesagt. Die Frage ist trotzdem die der Reihenfolge. Und nur, weil er gerade in Wien ist, aber hallo, ja, könnte ich sagen, ja, passt zu Hello Wien, ein bisschen das europäische Gruselkabinett, was da auftaucht. Aber ein Scherz fürs junge Publikum. Nicht? Aber das kann man schon anders machen. Die Grünen hätten sicher anders gemacht, aber auch sicherlich einen Kontakt und das aus mehreren Gründen. Er ist Staatschef von Ungarn, es ist ein Nachbarland, es ist wichtig in verschiedenen Zusammenarbeitsfragen der Wirtschaft. Ich meine, die mobben uns dort, die österreichischen Betriebe, kennen wir ja. Man muss auch das schwierige Immigrationsthema ansprechen und so weiter. Es ist schon gut, wenn man Kontakt hält, aber das wäre diplomatisch so nicht notwendig
also gewesen. Reden
ich halte es
ja,
auch nicht für sinnvoll.
Reden ja, aber nicht gleich als allererster Besucher quasi.
Ganz genau. Man unterschätzt die Bedeutung von Symbolen und Signalen und das Signal ist fatal.
Die Grünen kritisieren die FPÖ immer wieder für verbale Entgleisungen. Letzte Woche ist Herbert Kickl immer wieder auch Ziel der Kritik der Grünen natürlich, Stichwort Mumie in der Hofburg, Inzuchtpartie etc. Erst letzte Woche sind Sie es gewesen, die im Parlament für eine Entgleisung gesorgt haben, nämlich indem Sie Herbert Kickl indirekt mit Adolf Hitler vergleichen. Schauen wir uns das vielleicht nochmal kurz an.
Es gibt kein Einheitsvolk. Und wissen Sie, so viel Geschichtsbewusstsein sollten wir schon aufbringen, gerade in Österreich, uns daran zu erinnern, dass die bittersten, die bösesten, die giftigsten und die undemokratischsten und die gewaltauslösendsten Parolen in unserer Geschichte damit begonnen haben. Ein Volk. Sie wissen, was kommt. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Was haben wir von so einem Volk?
Herr Kogler, würden Sie diese Aussage heute anders formulieren? Tut Ihnen das
leid? Nur ein einziges Wort hinten raus. Vorher war es auch da sichtbar oder hörbar genau erklärt. Es geht nicht darum, das würde ich ja von mir selber zurückweisen, die FPÖ zu zeigen, dass sie diese Parole vor sich herträgt. Überhaupt nicht. Es ging um ganz was anderes und noch nicht einmal um Parlamentspräsidenten. Es ging um Mehrheitsfindungen in Österreich. Wir haben anerkannt, auch in dieser Rede und den Abgeordneten der FPÖ gratuliert. Sie sind die mehreren relativ, aber sie haben keine absolute Mehrheit. Das hat der Kanzler ausgeführt. Es geht in der Demokratie, da ging es um stabile Regierungsbildungen, darum, dass man eine gescheite, tragfähige Mehrheit im Parlament hat. Und das hat die FPÖ nicht erreicht. Aber es wird immer so getan, indem Kickl gesagt hat, wir machen Volkskanzlerwahl, der Begriff ist schon heikel und von daher wurde argumentiert. Und es gibt Respekt noch einmal, auch vor den Wählerinnen und Wählern, wenn 29% sollen sein, ja, die FPÖ wählen, ist das noch nicht das Einheitsvolk. Aus dem alleine kann ich keinen Kanzlerabspruch ableiten. Darum geht's. Das würde nämlich, und das tun die aber, im Umkehrschluss bedeuten, das Dritte hat er wochenlang vor sich hergetragen, im Umkehrschluss bedeuten, dass es eine einheitliche Meinung jetzt in diesem Sinne im Volk geht. Es war völlig klar, da ist nicht das Volk der Bundesverfassung gemeint, wovon alles Recht ausgeht, sondern der Begriff des Einheitsvolkes. Und mit ein ist nicht gemeint der unbestimmte Artikel, sondern ein. Und wo das hinführen kann, ich habe das nicht einmal der FPÖ, aber wenn ich so einen Volksbegriff habe, dann kann man dorthin kommen, ein Volk, und da fängt das Unglück an. Es gibt kein Einheitsvolk. Aber daraus ist das entstanden. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, wiederhole ich hier. Der Fehler war, wenn wir schon suchen, können wir gern machen mit mir, dass ich dann sagte, ich war gerade noch eingespielt, was haben wir für so einem Volk? Und das ist eine blöde Formulierung von mir, weil in Wahrheit hätte ich sagen sollen, was haben wir von so einem Volksverständnis, von so einem Volksbegriff? Mhm. Das ist das Einzige tatsächlich, aber Sie haben es ja anders gemeint. Mhm. Aber es ist meines Erachtens logisch hergeleitet und so viel Geschichtsbewusstsein muss man in solchen Stunden wieder in Österreich ins Parlament tragen, weil Sie regen sich ja darüber auf, dass der Bundespräsident Sie nicht beauftragt hätte. Mhm. Das war
also,
ja der Ausgang.
Also Sie lassen die Aussage stehen.
Ja, sicher. Ja, aber weil es jetzt gerade ein bisschen kein Einheitsvolk gibt.
Ja, ist in Ordnung. Ja.
Genau, weil damit es geht aber um die Aussage der FPÖ quasi ja, und das Volksverständnis
der FPÖ. Ich habe das der FPÖ überhaupt nicht unterstellt, aber ich habe nur gesagt, wo diese Denke hinführen kann.
Wir sprechen gleich mit Ihnen weiter und zwar über die Sondierungsgespräche zwischen der ÖVP und der SPÖ und wie da auch die Grünen eventuell dastehen könnten als möglicher Koalitionspartner, neuerlicher, ob sie da zur Verfügung stehen. Bitte noch nicht antworten, denn die Antwort gibt es dann erst nach einer kurzen Pause hier bei unser Puls 24 in beide Seiten live.
Willkommen zurück hier bei Beide Seiten live, nach wie vor bei uns im Studio, Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler.
Herr Kogler, ich habe es vorher schon angekündigt, wir sprechen jetzt über die Sondierungsgespräche zwischen der ÖVP und der SPÖ. Wir wissen aber, es wird schwierig, nur zu zweit, wenn man sich einigt, tatsächlich zu regieren, weil die Mehrheit wirklich so, so knapp ist. Dementsprechend wird es einen dritten Partner brauchen. Steht da oder stehen die Grünen da als dritter Partner zur Verfügung?
Ja, erstmal ist vernünftig und richtig und der Bundespräsident hat es auch richtig gemacht. Die Volkspartei ist dann zweite Partei, die überhaupt in der Lage ist, einen Partner zu finden, zu beauftragen mit Verhandlungen, de facto Verhandlungen mit der Sozialdemokratie. Soweit, so gut. Dann ist die Überlegung von diesen beiden zu treffen, wollen sie überhaupt einen Dritten oder trauen sie sich das alleine zu? Manches klingt so, als ob sie eine breitere Mehrheit suchen wollen. Das ist okay, sie könnten es auch zu zweit probieren. Man kann auch andere Modelle verhandeln der Unterstützung, aber da sind wir noch nicht. Und dann wird die Frage sein, wie in diesem konkreten Fall, also spricht einiges dafür, dass die Neos auch gefragt werden oder zunächst einmal vielleicht, ja, so what? Aber wenn ich mir anschaue, Sie haben ausführlich von den Wahlkämpfen berichtet und auch in diesen Sendeformaten spielen Sie das immer wieder ein, die größten widersprüchlichen Punkte in Sozial- und Wirtschaftspolitik, und das wird die dominante Themenlage sein in diesen Verhandlungen, jedenfalls unter den dreien, dass die Sozialdemokratie und die Neos am weitesten auseinander sind. Die müssen einmal zueinander finden.
Aber näher bei der ÖVP.
Für Österreich wäre es vielleicht günstig, ja, könnte man sagen. Aber wenn sie nichts zusammenbringen, dann würden wir uns nicht verschließen. Warum? Weil wir mit beiden Parteien über Schnittmengen verfügen. Mit der einen gibt es großen Erfahrungsschatz. Wir haben viel gemeinsam geschafft und in bestimmten sozialen Fragen, Bekämpfung der Kinderarmut mit Kindergrundsicherungsmodellen, die fast eins zu eins gleich sind, ich sage das so offen, ja? Das sind einmal Themen und nicht nur Überschriften, ja? Das zu machen, da wären wir halt mit der Sozialdemokratie sehr nahe. Also das wird alles zu besprechen und zu verhandeln sein. Wir verschließen uns nicht, wir müssen uns aber auch nicht aufdrängen.
Jetzt hat die letzte Regierungsbeteiligung sich aber doch sehr negativ ausgewirkt auf den Erfolg der Grünen. Also das letzte Wahlergebnis war jetzt alles andere als rosig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ist es denn nicht möglicherweise aus Sicht der Grünen sinnvoller, in Opposition zu gehen, sich zu konsolidieren, als erst recht wieder aufgerieben zu werden in einer Konstellation, wo man mit ÖVP und SPÖ
der
Juniorpartner ist?
Ja, okay. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich es weniger taktisch anlege, weil das Streben auch bei Nationalratswahlen und sich da zu bewerben, ist ja schon Verantwortung zu übernehmen. Natürlich, es war mir damals vor 5 Jahren schon klar, es wäre einfacher, in Opposition zu gehen oder zu bleiben, als mit der Kurz-ÖVP damals eine Koalition zu machen. Aber wir sind nicht dazu da, um es uns einfach zu machen, sondern was zu verändern dafür, wofür man antritt. Dann gibt es ein paar Einflussfaktoren, warum wir jetzt nicht so gut abgeschnitten hätten. Das Regieren ist ein Punkt tatsächlich, weil wir sehen es in ganz Europa, alle Regierenden, alle, auch linke Regierungen, entsprechende Abstriche machen müssen. In Deutschland haben 3 Parteien in den Umfragen nicht einmal das, was wir zu zweit hergebracht haben. Das ist eine Regierungs Malus momentan. Okay, so what? Deshalb muss man trotzdem Verantwortung übernehmen. Aber das andere ist natürlich das taktische Wählen, wo sehr viele von uns dann sogar noch zur ÖVP gegangen sind, eben um dieses ausgerufene Rennen mit der FPÖ so ausgehen zu lassen, dass die halt gerade noch Erster sind. Obwohl man sieht, das ist eher Unsinn, weil es geht ja um Mehrheiten im Nationalrat und nicht um eine Kanzlerwahl.
Aber Sie stehen
und das hat uns sehr geschadet. Das ist ganz eindeutig. Das kriegt man relativ leicht raus in den Analysen und in der Mathematik.
Sie stehen jedenfalls ebenfalls zur Verfügung. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt tatsächlich eine Koalition zwischen ÖVP, SP und Grüne zusammenkommen würde, dann wären das ja theoretisch oder sind es praktisch 3 Wahlverlierer. Und mit den Neos wäre zumindest 1 Wahlgewinner dabei.
Naja, das können Sie ja alle überlegen, was das für eine Bedeutung hat. Ich muss aber schon ein bisschen wieder die Mathematik bemühen. Verlierer, Gewinner, ja. Die Neos haben jetzt nicht einmal 1% mehr als die Grünen. Man muss ja immer schauen, von welchen Ergebnissen man ausgeht. Die Grünen sind von einem sensationellen, im Übrigen historischen Höchststand ausgegangen. Und wenn ich das seit Alexander Van der Bellen, und das war, glaube ich, eine große, wichtige Phase, wegrechne, wo er Spitzenkandidat und Parteichef war, sind wir mit allen Wahlergebnissen durchdividiert, genau in der Mitte. Aber es ist sehr schlecht, weil mehr Stimmen wären besser gewesen. Ich will ja gar nicht widersprechen.
Ein Wahlsieg sieht wohl anders aus.
Ja, sicher. Wenn man vergleicht, sind wir mit den Letzten. Ich widerspreche ja nicht einmal. Man muss nur die Relationen sehen, glaube ich.
Apropos Wahlsieg, vielleicht, wenn Sie mir die Frage noch stellen.
Von sowas lasse ich mich erst überhaupt nicht aufhalten, ja. Das wollte ich nur sagen.
Die Grünen planen ja nächstes Jahr ihre Führungsspitze zu erneuern, hört man. Gibt es da jemanden, wo Sie sich vorstellen können, dass er oder Sie, ja, wen würden Sie sich da gut vorstellen können? Gibt es da sowas wie einen Wunschkandidaten, eine Wunschkandidatin für Ihre Nachfolge?
Also wir haben einen wirklichen besonderen Luxus. Wir werden das jedenfalls, und das ist die Aussage, nächstes Jahr beginnen, in die Wege zu leiten. Sicher ist, dass ich nicht mehr bei den nächsten Nationalratswahlen als Spitzenkandidat antrete. Und von dem her leiten Sie weitere Überlegungen ab. Die werden wir nächstes Jahr starten. In den Medien werden mehrere Namen kolportiert. Gott sei Dank, weil man sieht, wie viele gute Leute wir haben, die alle sehr, sehr gut sind und auch in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen. Sie wissen, um wen es geht, ja. Jawohl, Leonore Gewessler kann das, Alma Sadic kann das, Stefan Kaineder kann das, das ist einmal eine wirklich gute Nachricht für die Grünen.
Und Ihre Präferenz?
Wenn ich eine hätte, würde ich sie da nicht erzählen.
Transparenz.
Naja, aber das ist eine unintelligente Transparenz. Und außerdem könnte es ja sein, dass ich selber noch gar nicht entschieden bin. Also, man weiß es nicht.
Eine kurze Frage noch ganz zum Schluss.
Ja,
aber er ist schon extrem unintelligent, oder? Ja. Ihnen noch diese Leimschwarze.
Aber kurze Frage trotzdem.
Zu guter Letzt, feiern Sie eigentlich Halloween, Herr Vizekanzler?
Das ist heute, oder?
Ja, also nehme ich an, nein.
Wie es mit dem Orban im Parlament genug Grusel.
Okay, dann sagen wir vielen Dank auf jeden Fall für den Besuch bei uns im Puls 24.
Dankeschön.
Das also Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Wir haben dieses Gespräch, wie gesagt, aus Zeitgründen vor der Sendung aufgenommen. Hiermit kommen wir zum Duell des Tages.
Ja, und da geht es heute um das Thema Wirtschaft. Und wir haben da 2 Gäste bei uns im Studio, die wir begrüßen möchten. Und zwar zum einen ist das Barbara Blaha vom Momentum-Institut. Vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Und auf der anderen Seite haben wir Stefan Zöchling, Unternehmer.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie gekommen sind. Ich fange gleich mit Ihnen an, Herr Zöchling, denn aufgrund auch der aktuellen Themenlage Equal Pay Day heute, hätte ich die Frage an Sie. Werden denn Frauen in Ihrem Unternehmen für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt?
Selbstverständlich.
Da gibt's aber Transparenz auch in Ihrem Unternehmen, also Lohntransparenz,
Transparenz, es gab auch operativ bis vor 4 Wochen eine weibliche Geschäftsführerin, die denselben Vertrag bekommen hat wie ich, alles gleich hatte. Also ich würde da keinen Unterschied sehen und ich würde es auch niemals akzeptieren.
Das heißt, Frau Blaha, alles Eitelwohne?
Nein, nicht jeder ist so vorbildlich wie Herr Zöchling. Wir haben ja den Equal Pay Day, das heißt, wir sehen in den Daten der Statistik Austria sehr klar, dass Frauen für einen Vollzeitjob immer noch weniger verdienen als Männer, die einen Vollzeitjob haben. Die Daten zeigen uns, 17% ist die Lohnlücke, die Frauen momentan vergegenwärtigen müssen. Und das bedeutet eben, nicht alle Unternehmer sind der Meinung, ich würde hier niemals einen Unterschied machen. Mit dem Hauptgrund ist auch, dass wir einfach akzeptieren, dass Jobs, die vor allem von Frauen gemacht werden, denken wir an Pflege, denken wir an Kindergärten, denken wir an den Gesundheitsbereich, einfach deutlich schlechter bezahlt werden als Tätigkeiten, die vor allem von Männern gemacht werden. Denken wir an Automechaniker, all diese Dinge. So, und wenn wir hier ansetzen wollen, dann wäre ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, wir werten gerade die systemrelevanten Branchen, auch was das Lohnniveau betrifft, total auf, denn hier sind vor allem Frauen beschäftigt. Und wir haben ja nicht spätestens mit Corona gelernt, das Land am Laufen halten die systemrelevanten Berufe und das sind die Frauen in diesem Land.
Aber also sind Sie sich beide eigentlich einig, es braucht diese Lohntransparenz auch bei den Unternehmen?
Ja, also ich habe mir die Frage nie gestellt, weil ich noch nie einen Unterschied gemacht habe, wer die Tätigkeit ausführt. Es gibt bei uns relativ klare Regeln zu den verschiedenen Gehaltsschemen. Ob das ein Mann ausführt oder eine Frau, ist mir völlig wurscht. Mhm. Im Gegenteil, ich habe meine Geschäftsführerin, die tatsächlich als Co-CEO neben mir gearbeitet hat, hat auch deutlich mehr verdient als ein normaler, unter Anführungszeichen, Geschäftsführer, der nur für die Operation des Unternehmens zuständig war, also nur für die Produktion. Das heißt, ich habe den Spieß eigentlich umgedreht und gesagt, also dir geht es um die Position, und wenn die Position von einer Frau ausgeführt wird, hat sie dasselbe zu bekommen wie ich. Das war ein Schritt mehr oder eine Stufe mehr in der Gesamthierarchie des Unternehmens, hat mehr Verantwortung gehabt, hat mehr zu verdienen gehabt und war auch besser gestellt als Männer in der Geschäftsführung der Gruppe.
Jetzt unterhalten Sie sich, nehme ich an, oft auch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen. Wie ist da der Tenor? Ist das Common Sense, dass man sagt, ja, Lohntransparenz, ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen? Und wenn es so ist, wie klären Sie sich dann diese doch sehr eklatanten Unterschiede?
Naja, ich glaube, das, was die Frau Dr. Blah angesprochen hat, ist schon auch ein Thema, dass wir halt in Clustern denken. Ja? Also es widerspricht dem ja gar nicht, dass die systemrelevanten Jobs schlecht bezahlt sind. Kindergärtnerinnen oder Pflegerinnen oder Krankenschwestern. Aber ich glaube schon, dass es da keinen Unterschied gibt innerhalb der Gruppe, ob männlich oder weiblich. Also auch ein Pfleger wird halt schlechter bezahlt als ein Automechaniker. Aber ich glaube, dass in der Gruppe selbst, wenn man das die Berufsgruppe jetzt hernimmt, die Pfleger halt für das, was sie leisten, zu schlecht bezahlt sind. Ich glaube, darüber kann man sich relativ schnell einig sein. Oder Kindergärtnerinnen oder Krankenschwestern. Ich habe auch noch nie verstanden, warum man nicht hergeht, einfach als Republik und hergeht und sagt, okay, diese systemrelevanten Jobs sind uns wichtig. Dementsprechend hoch muss der Kollektivvertrag sein, um Menschen eine Attraktivität zu bieten und zu sagen, ich gehe lieber in die Pflege, als dass ich in einer Supermarktkasse meinen Tag verbringe. Mhm. Ja? So, und ich glaube, da fehlt es halt an Attraktivität. Ja, da bin ich auch der Meinung, dass man Frauen oder insbesondere Frauen, aber wahrscheinlich auch Männern, sagen muss, okay, du kriegst einen Lohn X, du hast eine 6. Urlaubswoche, du hast eine 4-Tage-Woche, weil das einfach Jobs sind, die körperlich extrem fordernd sind oder körperlich und auch psychisch. Mhm. Und da müsste halt die Gesellschaft einen Schritt machen. Ja? Und das sind halt auch die Reformen, die wir uns erwarten könnten als Staatsbürger, die halt nicht passieren. Ja, da gibt's aber ganz viele andere Reformen auch noch. Ja, und da sind wir halt dann wiederum dort zurück, was der Herr Vizekanzler gerade gesagt hat. Ich fürchte halt, dass in den kommenden Regierungsverhandlungen alle diese heißen Eisen wieder nicht angegriffen werden, weil es manchmal vielleicht auch, bin ich zu wenig Experte, 2/3 Mehrheiten bräuchte im Parlament, die diese Konstellationen alle miteinander nicht haben werden.
Ein heißes Eisen, das möglicherweise für Gesprächsstoff sorgen wird, jetzt auch gerade bei den Sondierungsgesprächen, und wo möglicherweise auch die Einigkeit zwischen Ihnen beiden dann endet, ist die sogenannte Reichensteuer, Millionärsteuer. Die SPÖ fordert ja eine solche doch recht vehement. Die ÖVP ist strikt dagegen. Frau Blacher, Sie schreiben vor 2 Tagen im Profil, wir brauchen eine ordentliche Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer, höhere Steuern auf Grund und Boden. Die Frage auch an Sie, wie soll das umgesetzt werden? Wie können sozusagen diese Steuern eingehoben werden? Wie kann man ausschließen, dass jemand, ich denke, von Picasso im Keller stehen hat, von dem niemand was weiß, unter Anführungszeichen?
Ja, das ist lustig, dass wir bei Besteuerung von sehr großen Vermögen immer so tun, als wäre das eine Geheimwissenschaft und niemand weiß genau, wie man es macht. Wenn wir gleichzeitig sehen, dass ganz, ganz viele andere Industrienationen völlig selbstverständlich Erbschaften zum Beispiel besteuern. Das machen Industrienationen, die nicht gerade als links verrufen sind. Denken wir an Großbritannien, denken wir an die USA. Werden selbstverständlich, wenn dort Erbschaften besteuert. So, wir fragen uns ja auch nie, wie kann denn das sein, dass sehr große Vermögen oder Vermögenswerte wie die Bilder sind ja alle versichert. Logischerweise. Also es sind tatsächlich gar keine schwierigen Konstrukte notwendig, um sehr große Vermögen zu erfassen und entsprechend auch zu besteuern. Erbschaftssteuern sind wirklich eine Geschichte, gibt schon so lange, schon die alten Römer haben Erbschaften besteuert. Also das ist wirklich keine neue Erfindung. Neu ist, dass wir als Österreich, als wirklich entwickeltes Industrieland, seit so vielen Jahren auf Einnahmen aus Erbschaftssteuern verzichten. Das ist tatsächlich ein Unikum. Es wurde ja auch nie zur Wahl gestellt. Es hat ja niemand gesagt, ich möchte das jetzt gerne abschaffen, bitte wählt mich, sondern es war ein Auslaufen dieser Steuer. Die Bundesregierung hat 2008 darauf verzichtet, es zu reparieren. Also es gab kein Votum dafür, diese Steuern abzuschaffen. So, und jetzt sehen wir gleichzeitig auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo die reichste Generation, die dieses Land je gesehen hat, die Babyboomer, nicht nur in die Pension kommen, sondern auch, sagen wir es höflich, ins erblassende Alter. Das heißt, es wird unfassbar viel vererbt. Die nächsten 10, 15, 20, 25 Jahren. Das Erbschaftsvolumen verdoppelt sich in den nächsten Jahren. Und das bedeutet, wir rutschen wirklich von einer Leistungsgesellschaft, wo es darum geht, was kann ich, hin zu einer Erbengesellschaft, wo es darum geht, was schenkt mir der Papa und die Mama. Mhm. Mit ganz unterschiedlichen Startvorteilen sind dann junge Leute in diesem Land ausgestattet.
Wie sehen Sie das denn jetzt auch auf der anderen Seite? Erbschaftssteuern sind notwendig. Ein paar wenige, die wirklich viel auch bekommen, würden dann auch mehr zahlen, auch bei den Vermögensteuern jetzt beispielsweise. Und dafür würde dann am Ende vielleicht allen ein bisschen mehr überbleiben. Wie sehen Sie das? Erbschaftssteuern und Vermögensteuern. Gute Idee, schlechte Idee?
Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, eher an dieser Stelle, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele vermögende Personen, die kein Problem damit haben, Vermögensteuern zu bezahlen oder auch Erbschaftssteuern zuzulassen oder zu wissen, dass sie nach dem Verlassen dieses Planeten ihre Erben mit irgendeiner Erbschaftssteuer bedenken oder hinterlassen. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass die genannten Beispiele in diesen Ländern halt auch in Summe deutlich weniger Steuern verlangen, dass also die Gesamtsteuerlast deutlich geringer ist und dass dementsprechend die großen Vermögen auch bereit sind oder bereiter sind zu sagen, okay gut, also auf das Vermögen zahle ich eine Vermögensteuer oder auch eine Erbschaftssteuer. Und ich glaube auch, dass die zur Diskussion stehenden Prozentsätze teilweise so hanebüchenhorrend sind, dass man halt auch wiederum dann viele Ausnahmen bräuchte, weil es im Mittelstand einen Unternehmer trifft, der potenziell sein Unternehmen, wenn er es vererbt, der Nachfolger, der das übernimmt, sein Sohn, seine Tochter, wie auch immer, dann gar nicht die Steuer bedienen könnte, weil er gar nicht weiß, wie er es liquiditätsmäßig darstellen soll.
Aber das ist wirklich, das muss man einfach ins Reich der Märchen verweisen. Ich kenne das Argument, das wird ganz oft vorgebracht, aber es gibt keinen Finanzminister, keine Finanzministerin auf der gesamten Welt, die gerne eine Steuer konstruiert, die nachher Unternehmen umbringt. Das wäre wirklich blöd. Und Konstruktionen, die erlauben, dass man ein Unternehmen vererbt und darauf Erbschaftssteuer zahlt, gibt es ja, das machen ja ganz viele OECD-Nationen. Mhm. Eine Möglichkeit ist zu sagen, auf Unternehmensvermögen gibt es hohe Freibeträge. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, als Finanzministerium, kein Problem, du hast das jetzt gerade nicht, wir stunden es auf 10 Jahre. Zahl uns jedes Jahr ein bisschen aus deinen Gewinnen. Also ein Unternehmen umbringen will wirklich kein Finanzminister, nein, egal aus welcher politischen Partei.
Ja,
es geht immer um die Frage, wie können wir es schaffen, dass die Leute sich das leisten. Und wir fragen uns das bei ganz vielen anderen Steuerarten auch nicht. Wir fragen keinen kleinen Selbstständigen, wenn dann wieder eine Steuer fällig wird, ob der das jetzt gerade stemmen kann aus seiner Auftragslage. Die wird einfach fällig, die muss einfach sein. Und er muss irgendwie schauen, dass es zusammenbringt. Aber bei sehr großen Vermögen kommt dann immer, nein, wie sollen die das nur schaffen? Also ich habe wirklich keine Sorge, dass meine klug konstruierte Erbschaftssteuer dafür sorgt, dass wir für das gesamte Gemeinwesen, unseren Sozialstaat, die Finanzierungslast gerechter verteilen. Man muss ja denken, von 100 Steuereuros kommen aktuell 80 aus Arbeit und Konsum, aber nur 3 aus den ganz großen Vermögen. Das ist so ein Ungleichgewicht, dass ein bisschen ins richtige Gleichgewicht bringen etwas ist, das fordert nicht nur irgendwelche Momentum-Institute, sondern das sagt der IWF, das sagt die Europäische Kommission, das sagt die Weltbank.
Ich habe gesagt, ich bin ja nicht dagegen. Die große Frage ist ja nur, was damit passiert. Und ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass es immer nur nach neuen Steuern gerufen wird, aber nie nach Strukturreformen. Ja, wir leisten uns in Österreich immer noch 9 Landesstudios im ORF, wir leisten uns immer noch 9 Bundesländer, wir leisten uns immer noch Dinge, wir leisten uns Gebietskrankenkassen, wo Dinge bezahlt werden oder eben auch nicht bezahlt werden. Wir haben jetzt gerade wiederum einen Fall eines Kindes, das keinen Rollstuhl bekommt, wo wir als Unternehmen einspringen, weil es die Gebietskrankenkasse nicht zahlt. Also das sind einfach Sachen, wo es einem die Nackenhaare aufstellt, weil eben das Geld im System versickert. Ja, alle diese Dinge sind bekannt und ich glaube, die Menschen, die bereit sind zu sagen, okay, ich zahle eine Vermögensteuer, Beispiel Haselsteiner, Beispiel Mateschitz, haben sie alle gesagt, sind sie bereit zu tun, ja, wollen aber gleichzeitig, dass das Geld, das dann da reinkommt, intelligent verwendet wird. Und das ist faktisch ausgeschlossen.
Schließt das eine das andere aus? Also kann man nicht reformen?
Nein, weil es ja nur, es kommt immer nur on top. Es geht ja nicht so, es geht ja nicht darum, dass man sagt, okay, wir sparen irgendwo was ein, ja, machen eine wirkliche Strukturreform, lösen da mal aus dem System Geld heraus, ja, können dann auch tatsächlich Menschen, die es wirklich brauchen, ja, Mindestpensionistinnen, alleinerziehende Mütter und, ja, dementsprechend einmal wirklich so stellen, dass die ein menschenwürdiges Leben leben. Ja, wir haben das jeden Tag in der Firma, wo wir als Unternehmen, ja, den Menschen unter die Arme greifen müssen oder es auch tun. Ja, wir haben zum Beispiel das Beispiel, dass krebskranke Menschen, ja, nach spätestens, keine Ahnung, 3 Monaten von der Gebietskrankenkasse nur noch 55% ihres Letztbezuges bekommen. Wie will der überleben? Nämlich wirtschaftlich. Ja, jetzt hat er die Sorge um seine Gesundheit, dann hat er noch die Sorge um seine Finanzen, der kann seine Miete nicht mehr zahlen, der kann seine Rückzahlungsrate nicht mehr zahlen, der kann seine Medikamente nicht zahlen, vielleicht hat er Kinder, die in einen Kindergarten gehen, wo irgendwelche Gebühren fällig sind. Ja, also wie soll das funktionieren? Mhm. Ja, so, also gehen wir zum Beispiel den Weg als Unternehmen und sagen, krebskranke Menschen, die offiziell an Krebs erkranken, gehen nicht in den Krankenstand. Wir zahlen denen ganz normal ihre 14 Gehälter weiter, der kommt und geht, wann er will, als Teil der Therapien. Mhm. Wenn er nicht will, bleibt er in seiner Therapie und kommt 1,5 Jahre später wieder, mhm, ja, mit einer Einstellungsgarantie, weil wir diesen Menschen es nicht zumuten können. Das wäre eine ganz klassische Funktion und Rolle des Staates, zu sagen, ja, solche Menschen, die so krank sind, ja, auch noch zu bestrafen, indem man ihnen ihr Einkommen wegnimmt, mhm, ganz ehrlich gesagt, ist einfach absurd.
Ich glaube, da wird auch jeder zustimmen. Nein,
Aber es passiert nicht.
Ja? Es gibt aber noch ein weiteres Gegenargument für Erbschafts- bzw. auch Vermögensteuern, nämlich dass man sagt, na ja, man hat ja eigentlich schon Steuern gezahlt oder beziehungsweise der Opa hat ja schon für das Ganze Steuern gezahlt und wenn er es jetzt seinem Enkelkind weitervererben möchte, warum soll der jetzt noch einmal was zahlen, wenn der Opa das aufgebaut hat und eh schon gezahlt hat?
Das ist auch ein Argument, das ich sehr häufig höre. Ja. Da muss man sich mal ganz kurz herholen, was ist die Logik unseres Steuersystems? Du bekommst dein Einkommen, sei es, weil du zum Beispiel arbeiten gehst, jemand zahlt dir den Lohn, oder du bekommst dein Einkommen, weil du hast eine Wohnung, die kannst du vermieten, zahlt dir jemand eine Miete dafür, auch ein Einkommen. Also. Oder du hast Aktien, es gibt eine Gewinnausschüttung, auch ein Einkommen. Und je nachdem, wo das Einkommen her ist, sagen wir in Österreich, zahlst du unterschiedlich Steuern drauf. So, und wenn jetzt eine Erbschaft daherkommt, dann ist das eigentlich auch ein Einkommen. Und es ist die einzige Einkommensart, wo wir sagen, 0% Steuern. Bei Arbeit, je nach Einkommen, bis zu 55%, kein Problem. Auch bei Kapitaleinkünften bist du natürlich besteuert. Nur beim Erben, das einzige Einkommen, wo du nichts dafür gemacht hast, außer jemanden zu kennen, der Gott sei Dank gestorben ist und dir was geschenkt hat, dafür zahlst du keinen Cent. Aber für die Einkommensart, wo du jeden Morgen aufstehst und einen vielleicht sehr anstrengenden Beruf machst, da sagen wir, her mit der Marie. Also das ist wirklich eine Ungleichbehandlung, die wenig Sinn ergibt. Zweiter Punkt, das Prinzip der Doppelbesteuerung kennen wir ganz selbstverständlich. Mit dem Einkommen, das Sie als TV-Moderatorin bekommen, zahlen Sie Ihre Miete, ist eine Steuer drauf fällig. Sie gehen einkaufen, da ist eine Steuer drauf fällig. Also das Prinzip der Doppelbesteuerung kennen wir völlig normal.
Was heißt denn nicht, dass richtig ist?
Wir hoffen
ja, das ist natürlich richtig. Es ist ja vor allem keine Doppelbesteuerung für den, der das Einkommen bekommt. Der erbt, hat auf dieses Erbe ja noch nie Steuern bezahlt. Der zahlt genau einmal, wenn er es erhält.
Aber alle davor haben es mehrfach bezahlt. Mehrfach.
Aber es ist kein Einkommen, das Sie haben, sondern es ist ein Einkommen, das der Erbe hat. Und der hat dafür ja noch nie etwas bezahlt. Außerdem, ich habe eigentlich eingeschätzt, dass Sie eher ein Liberaler sind. Es ist doch ein zutiefst liberaler Gedanke, dass Menschen Kraft ihrer Fähigkeiten sich was aufbauen sollen und nicht Kraft der Familie, in die sie hineingeboren wurden. Also das ist ja fast ein monarchistischer Gedanke.
Nein, das ist kein monarchistischer Gedanke, sondern es geht einfach nur darum, warum soll man jemanden bestrafen, wenn er halt das Glück hat, dass er irgendwas erbt. Und es gibt
aber das
ja
ist
ganz
doch keine
viele,
Strafe.
Naja, es gibt, keine aber, Strafe. Es gibt aber auch ganz viele Personen im Mittelstand, das sehen wir ja, die eben aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und auch des Wohlstandes in den letzten 50 Jahren oder 60 Jahren einfach in die Situation kommen, dass junge Menschen von beiden Seiten der Großeltern Wohnungen geschenkt oder vererbt bekommen. Und die zum Teil eben das Monatseinkommen bestreiten damit. Aus den Mieteinnahmen, ja. So. Und die zum Teil damit auch sich ein Leben leisten wollen, ja, mit Teilzeitjobs, mit mehr Work-Life-Balance, mit mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Kinder. Das sind ja alles Lebenskonzepte, die damit einhergehen. Ja? Und das ist ja auch gewollt von der Gesellschaft so. Ich sage ja nicht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Es gibt ja aber bei uns ganz, ganz viele Menschen, die wollen nicht mehr Fulltime arbeiten. Ja?
Aber ganz, ganz viele Leute müssen Fulltime arbeiten, weil sie eben nicht zwei Eigentumswohnungen geschenkt bekommen, wo eine Mieteinnahme jedes Monat reinkriegt. Also die Frage ist ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, welche Möglichkeiten und Chancen habe ich, mein eigenes Leben nach meinen Wünschen zu gestalten, je nachdem, wie die ökonomischen, also die wirtschaftlichen Zwänge sind. Und wenn ich klar sage, ich kriege als Erbe, aus Ihrem Beispiel zwei Eigentumswohnungen mit entsprechenden Mieteinnahmen, habe ich eben ganz andere Möglichkeiten als jemand, der von seinen Eltern vielleicht maximal Schulden oder gar nichts erbt.
Ja, aber
so, und jetzt,
nein, entschuldigen
jetzt
Sie,
ist doch die Frage,
Sie, das ist
ich möchte den Gedanken kurz einführen, jetzt ist aber doch die Frage, wie können wir hier diesen Unterschied im Starten ins Leben gemeinsam gut ausgleichen? Wir sagen eh nicht, gib uns die Eigentumswohnungen, die können jetzt uns. Nein, 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 wir sagen, gib einen fairen Anteil im Rahmen einer Erbschaftssteuer an die Allgemeinheit ab, sodass wir Schulen bauen können, Straßen bauen können, Schienen bauen können.
Das könnten wir alles, wenn wir endlich einmal wirkliche Strukturreformen angehen würden. Und interessanterweise waren es immer Ihre Regierungschefs oder Ihre Finanzminister, Latziner,
die sind solche... Sie keine Regierungschefs oder Finanzminister, leider.
Nein, aber SPÖ, die diese Dinge abgeschafft haben, ja, weil sie nichts gebracht haben oder zu wenig gebracht haben, weil der Verwaltungs... Nein, das war ich überhaupt kein Märchen.
Das ist schon wieder ein Märchen. Ja. Gott sei Dank leben ja diese Zeitzeugen noch. Fragen Sie mal Ferdinand Latziner, warum die Vermögenssteuer abgeschafft wurde. Und da sagt er sehr deutlich, ist im Standard vom Jahr ungefähr auch ein Kommentar dazu erschienen, das kann man wirklich nachschauen. Ausgemacht war, dass die Vermögenssteuer, so wie sie existiert hat, nicht gut konstruiert war. So wie Sie es vorher angesprochen haben. Es gibt einfach Steuern, die sind manchmal nicht gut konstruiert. Was war das Problem? Privatpersonen mussten ihr Vermögen dem Finanzminister gar nicht melden. Das hat also auch niemand gemacht. Es wurden einzig und allein Unternehmen damit belastet. Mhm. Das wollte der Finanzminister gerne ändern, hat also mit seinem Koalitionspartner ausgemacht, okay, wir schaffen das ab und bauen eine gescheite Vermögenssteuer. Wir schauen auch nochmal in die Grundsteuer rein und wir überreformieren übrigens auch die Erbschaftssteuern. Kaum war 1993 die Vermögenssteuer abgeschafft, hat das den Koalitionspartner halt leider nicht mehr interessiert. Also es wurde nicht abgeschafft.
Aber ich gebe Ihnen ein Gegenbeispiel. Ja. Nur als Gegenbeispiel. Wenn wir uns anschauen, die Entwicklung der Immobilienpreise zum Beispiel in Wien, und das ist das Ergebnis eines Steuerkonstruktes, weil dort, Sie haben eine Privatstiftung, darunter eine Gesellschaft, diese Gesellschaft besitzt die Immobilie. Diese Immobilie wird verkauft. Okay. Ja? Erlös geht steuerfrei in die Stiftung.
Okay. So.
Gibt es ganz viele Beispiele, wo zwischen 2009 oder 10 nach der Finanzkrise bis ins Jahr 2022, gibt es auch viele große Immobilienvermögen, die da geschaffen wurden. Immobilien zum Teil, Mariahilferstraße ist ein gutes Beispiel, binnen weniger Monate mehrfach verkauft wurden. Ja, von 20 Millionen ursprünglicher Wert bis auf 40, 60, 80 Millionen.
René Benkes Geschäftsmodell.
So, ja, aber immer wiederum steuerfrei in die Stiftungen. So. Und ich habe vor Jahren schon gesagt, dass da nicht durchgeschaut wird, dass da nicht durchgegriffen wird, und dass so ein Verkaufserlös, der binnen Monaten, von 20 auf 80 Millionen geht, dass diese 60 Millionen Gewinn, die steuerfreien Stiftungen überbleiben, nicht besteuert werden, das ist absurd. Ja,
die Wertsteigerungen sind ja schon
absurd. Das heißt, nicht nur, dass sie nicht besteuert werden, das ist grotesk, weil da müsste man sagen, okay, da bei absurden Wertsteigerungen müsste man absurd hohe Steuern, keine Ahnung, 30%, 40%, 50% der Wertsteigerung sofort einmal, dann würde sich das nämlich aufhören. Mhm. Ergebnis ist nämlich, dass in der Mariahilferstraße, also zumindest im unteren Teil bis zum Gürtel, kaum mehr Menschen wohnen können, weil die Mieten nicht mehr leistbar sind.
Ja. Ich unterbreche Sie wirklich nur ungern, aber wir haben noch ein Thema, das wir gern besprechen würden, aber wir sehen schon, das sind leidenschaftliche Diskussionen. Und auch bei den Sondierungsgesprächen zwischen SP und ÖVP dürfte es da ähnlich leidenschaftlich zur Sache gehen. Ein Thema haben wir noch, das wir mit Ihnen gern besprechen würden, und das ist die Teuerung, die Inflation.
Ja, ganz genau. Und da schaut es nämlich momentan so aus, dass laut Eurostat-Schnellschätzung, da steigt das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 0,4%. In Österreich bleibt man da ein bisschen drunter, nämlich bei 0,3% im Schnitt. Ist damit jetzt alles wieder gut? Erholt sich unsere Wirtschaft wieder oder gibt es da schon auch noch Brocken? Auch Stichwort VW und die Jobs, die dort auf der Kippe sind.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die österreichische Wirtschaft eigentlich gerade in keinem guten Zustand ist und von Erholung kann tatsächlich noch keine Rede sein. Wir sind, wenn wir uns die wirtschaftlichen Daten anschauen, deutlich schlechter unterwegs als viele andere europäische Staaten, was vor allem auch mit der verfehlten Teuerungspolitik der Bundesregierung der letzten 2 Jahre zu tun hatte. Jetzt zahlen wir alle miteinander dafür die Rechnung, muss man auch klar sagen. Wir sind jetzt das 2. Jahr in Folge mit sinkender Wirtschaftsleistung konfrontiert. Das heißt auch, Arbeitslosigkeit steigt wieder im Land und zwar ganz massiv. So, und vor dieser Folie müssen wir jetzt auch in Regierungsverhandlungen, weil die ja heute auch schon ein paar Mal angesprochen wurden. Insbesondere ist das deshalb schwierig, weil wir gleichzeitig sehen, dass ja die Maastricht-Kriterien wieder in voller Gänze wirken.
Das heißt aber, wir haben eigentlich eine zu hohe Verschuldungsrate. So, und jetzt stehe ich vor der schwierigen Situation. Meiner Wirtschaft geht es nicht gut. Gleichzeitig sollte ich nicht allzu viele neue Schulden machen, weil auch schwierig. Der einzige oder der erste logische Schluss für viele ist dann, da müssen wir jetzt sparen. Das ist aber tatsächlich wirtschaftlich genau das Falsche, was wir jetzt tun könnten, weil dann wird man total auf die Bremse steigen. Wenn die Privaten sparen, was wir gerade sehen, und die Firmen auch alle sehr zurückhaltend sind und sehr vorsichtig sind, dann ist der Einzige, der da jetzt noch Starthilfe geben kann, die öffentliche Hand mit dem großen Konjunkturpaket.
Also, um Kreisky zu paraphrasieren, lieber ein paar Schulden mehr und dafür weniger Arbeitslose auf der Straße. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ist grundsätzlich natürlich richtig. Ich glaube, es wird nur bedingt etwas helfen, weil wir haben große Bereiche in der Industrie, in der Automobilzulieferindustrie, Stichwort Volkswagen, die sind einfach hin.
Da hängen viele Jobs dran.
Naja, und das ist einfach, ich glaube, das ist auch nicht mehr reparabel, weil wir haben durch, und ich glaube, da muss man schon nochmal zwei Schritte zurückgehen. Also die völlig verfehlte Energiepolitik der europäischen Gemeinschaft, ja, und allen voran natürlich Deutschlands mit der Energiewende, plus diesem überhasteten Ausstieg aus rein ideologischen Gründen aus dem russischen Gas, mit der damit einhergehenden Teuerung der Energiekosten, hat einfach dazu geführt, wissen wir alle, Inflation wurde angeheizt. Wir haben in Österreich dann geglaubt, mit Einmaleffekten und der Gießkanne da entgegenwirken zu können. Es hat nachweislich nicht funktioniert. Und dann sind wir halt dazu gekommen, dass wir insbesondere in der wesentlichen großen Metallindustrie halt zweimal Kollektivvertragserhöhungen von jeweils über 10% hatten, plus Lohnnebenkosten. Also das heißt, wir haben tatsächlich Lohnsteigerungen von 25% gehabt innerhalb von 2 Jahren, die international gesehen einfach die Wettbewerbsfähigkeit völlig erodieren haben lassen und die auch deutsche Industrie nicht mehr bereit ist, die deutsche Industrie sagt, diese Stundensätze zahlen wir nicht.
Also es wird noch länger so sein, dass wir dann nicht rauskommen aus der Misere, beziehungsweise wird uns das noch länger beschäftigen. Vielen Dank, Barbara Blau vom Gewerkschafts- und Momentum-Institut. Vielen Dank an Sie, Herr Zöchling, Stefan Zöchling, danke. Unternehmer hier bei uns zu Gast.
Ja, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, nämlich fürs Einschalten und fürs Mit dabei sein. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle jetzt noch einen schönen Abend und wenn Sie feiern gehen, dann eine schöne Halloween-Party.
Ganz genau, so ist es. Auf Wiedersehen.